Der Arvid Fuchs Podcast wird von HazyTech Electronics präsentiert. HazyTech ist ein innovatives Kieler Unternehmen, das eine geniale Lösung hat, um unsere Meere zu schützen. Eine umweltfreundliche Lösung gegen marinen Bewuchs und Fouling, also gegen den Biofilm aus organischen und anorganischen Ablagerungen, den es im Seewasserkühlsystem gibt, am Propeller, am Bug- und Heckstrahlruder und auf allen flüssigkeitsführenden Oberflächen. Diesem Biofilm rücken Sie mit AI-gesteuerter Ultraschalltechnologie zu Leibe. Das schont die Meere, denn Beschichtungen, die Biozide freisetzen, sind nun nicht mehr erforderlich. Die Idee kommt an. HazyTech expandiert gerade und sucht viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hört sich gut an? Weitere Infos gibt's auf www.hazytech.com. Das war Werbung. Jetzt geht's hier direkt zum Arvid Fuchs Podcast. Expedition Ocean Change 2021. Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik. Moin und herzlich willkommen zur 15. Folge unseres Podcasts. Bärbel hier und Arvid, der ist wieder in Island. Hat sich gestern Abend gemeldet und wir haben uns für heute Abend 18 Uhr zum Podcasten verabredet. 18 Uhr deshalb, weil zu dieser Zeit seine Bar in Ísafjörður geöffnet hat und da hat Arvid WLAN und dann geht das alles ganz wunderbar. Also, dann kommt mal mit in die Bar nach Ísafjörður.
Moin Arvid, da bist du ja wieder zurück in Ísafjörður. Wie war die Fahrt?
Ja, das ist hier vertrautes Terrain für uns und wir sind hier ja ist am 17. Juli gewesen, nach Grönland gestartet und sind also jetzt wieder zurückgekommen. Die Überfahrt war günstig, aber wir haben wirklich Glück gehabt und wir haben natürlich auch genau auf die Wetterkarten geguckt, haben nach einem Wetterfenster gesucht, weil um diese Jahreszeit ist die Dänemarkstraße höchst ungemütlich und wer Lust hat, kann sich ja mal die aktuellen Wetterkarten angucken. Also hier ziehen jetzt quasi ein Orkantief nach dem anderen durch und das sind oftmals so diese alten tropischen Wirbelstürme, die dann kein Wirbelstürme sind, aber die noch ein ausgeprägtes Tropical Storm ist, wie man sagt, also ein riesiges Sturmgebiet und davon ziehen jetzt gleich zwei hintereinander durch. Also insofern sind wir ganz entspannt, dass wir hier sind und haben eine gute, ruhige Überfahrt gehabt.
Du wusstest das ja schon, dass es jetzt gerade ein gutes Wetterfenster ist und ihr gute Winde hattet.
Ja, das haben wir natürlich ein bisschen so getimed. Also wenn man eine gute Wetterberatung hat, wie wir sie ja auch gerade vom Seewetteramt bekommen, dann kann man natürlich seine Route auch entsprechend planen. Und insofern war dieses Wetterfenster, was sich für uns auftat, das mussten wir einfach nutzen. Weil wenn wir jetzt noch da drüben wären, dann hätten wir wirklich Orkan. Und das ist dann nicht so Spaß.
Bist du schon mal im Orkan unterwegs gewesen?
Doch, wir sind mehrfach im Orkan unterwegs gewesen, weil man sich das ja auch nicht immer aussuchen kann, je nachdem, wo man ist. Aber wenn man gute Seemannschaft betreiben will, dann weicht man natürlich einem solchen Sturmtief aus. Das ist ja auch immer nicht ungefährlich. Und auch wenn man weiß, dass das Schiff das vielleicht irgendwie kann, aber das sind natürlich so Grenzbereiche, wo Material und Mensch wirklich an die Grenzen gedrängt werden. Ich kenne eigentlich keinen vernünftigen Seemann, der sagt, oh, wie schön, jetzt kommt ein Sturm. Sondern jeder versucht irgendwie, sich mit dem Sturm tief zu arrangieren. Das heißt, ihm irgendwie aus dem Weg zu gehen und nicht da sehenden Auges hineinzufahren. Das ist einfach fahrlässig dann, das macht man nicht.
Trotzdem, nimm uns mal mit an Bord. Was passiert dann? Wie ist das dann? Wie fühlt sich das an?
Naja, erstmal ist das so eine spannungsgeladene Situation, wenn man weiß, der Luftdruck fällt als erstes, also der fällt dann ein oder anderthalb Bar pro Stunde der Luftdruck. Das sind dann schon so alarmierende Vorzeichen und dann kann es erst noch recht still sein, der Himmel trübt sich ein und irgendwann fängt es dann an zu wehen und man trifft natürlich Vorsorge. Was man sowieso hat, sind sogenannte Strecktaue an Deck, wo man sich immer sichern kann. Das sind so Sicherungsleinen, die über Deck geführt werden. Es wird nochmal der Verschlusszustand überprüft. Es wird, damit kein Wasser unter Deck kann. Es wird gecheckt, ob alles wirklich seefest gestaut ist und zwar unter Deck, wie besonders natürlich auch über Deck, damit nichts herumfliegen kann. Es wird alles bereitgelegt, Sturmsegel werden bereitgelegt, alles wird quasi vorbereitet, so dass man dann nachher nicht lange suchen muss oder sich etwas losrütteln kann. So, und dann wird man sehen, wie man strategisch verfährt. Also wie legt man das Schiff am besten zu dem zu erwartenden Wind? Läuft man ab, dreht man bei oder welche Strategie ist das günstigste? Und da gibt es natürlich auch kein Patentrezept, sondern da wird man sich immer danach richten müssen, ob man genügend Seeraum hat beispielsweise, um ablaufen zu können. Wie wird sich dieses Sturmtief entwickeln? Wie ist die Zugbahn? Es gibt da ganz viele Parameter, die man dann berücksichtigt. Und insofern ist das so eine sehr konzentrierte Situation, so eine erwartungsvolle Situation. Und wenn der Sturm dann da ist, ja, dann funktioniert man einfach und dann hofft man, dass eben das Material das eben auch durchsteht.
Wahnsinn. Das hört sich so schon total extrem an, finde ich. Also wie gut, dass ihr das jetzt nicht erlebt habt.
Ja, da sind wir auch ganz froh drüber. Also wir haben ja auch durchaus schlechtes Wetter gehabt, aber nur nichts Dramatisches irgendwie. Und insofern, nein, es ist alles im grünen Bereich und wir haben ja Glück gehabt und dass wir dieses Wetterfenster jetzt so gefunden haben und eben jetzt hier gut angekommen sind und jetzt hier sicher im Hafen liegen.
Und ihr habt unterwegs auch noch die letzte Boje aussetzen können, habe ich gesehen.
Ja, wir haben die Boje Nummer 6. Wir hatten ja insgesamt 6 Stück mit an Bord gehabt. Und die letzte Boje hatten wir uns eigentlich so ein bisschen aufgehoben, um sie zu der Überfahrt nach Kanada auszusetzen, das ja nun nicht stattgefunden hat. Und deshalb haben wir sie also weiterhin an Bord mitgeführt und sie dann jetzt auf der Dänemarkstraße hier erneut ausgesetzt oder hier ausgesetzt. Und insofern sind wir jetzt alle unsere Bojen los und sie funktionieren auch alle. Wir haben also das Feedback gekriegt, dass alle 6 Bojen bestens funktionieren und natürlich alle irgendwie auf unterschiedlichen Bahnen unterwegs sind. Und das ist ja auch Sinn der Sache, dass sie möglichst viele verschiedene Daten sammeln.
Ja, das ist total faszinierend. Ich gucke mir das öfter auf der Beluga-Seite an, welche Wege diese Bojen schon zurückgelegt haben. Und einer Boje bist du auch recht nah wieder begegnet auf deiner Tour. Also das ist echt total faszinierend, das zu sehen.
Ja, wir haben sogar überlegt, ob wir sie mal besuchen sollen, aber das wäre dann mitten in der Nacht gewesen, im Eis und bei Dunkelheit. Also da wäre das schwer zu finden gewesen, deshalb haben wir uns die Mühe dann nicht gemacht.
Wie viele Seemeilen habt ihr bis jetzt zurückgelegt?
Ach, ich glaube so um die 4.000. Ich kann es hier nicht genau sagen, aber so um die 4.000 sind es.
Wie viele Seemeilen hast du eigentlich mit deiner Dagmar Orn schon zurückgelegt? Und wie geht's Dagmar jetzt?
Auch der Dagmar geht's gut. Die wird im Moment gerade gehegt und gepflegt von der Crew. Also wie gesagt, das Wetter ist hier ja ganz sonnig und schön. Und wir haben, wie man sagt, jetzt Gelabsalt, also diese Drähte, die Stagen, wie man sagt. Das ist ja so verzinkter Stahldraht. Der muss immer gepflegt werden mit Labsal. Das ist so ein Gemisch, wo jedes Schiff so seine eigene Tinktur und Geheimrezepte entwickelt hat. Also da ist nichts dran geheim. Aber das ist so Holzteer und das ist Leinöl und verschiedene andere Öle, die einfach dann aufgetragen werden, so eingewirkt werden in diese Drahtseile, damit die korrosionsgeschützt sind. Und gleichzeitig wird das stehende Gut, wie man sagt, das sind die Wanden und alles, das die bekledeten Drahtseile, die werden dann nochmal mit Holzteer gepflegt, damit das auch wasserdicht verpackt ist. Und dann ist lackiert worden und geschliffen worden, einfach auch so ein bisschen im Hinblick darauf, das Schiff jetzt schon mal winterfest zu machen. Denn der Winter in Reykjavik, der wird ja nur auch ein bisschen winterlich nass und kühl werden. Und insofern versuchen wir, das Schiff da bestens drauf vorzubereiten. Also insofern geht's dem Schiff gut.
Das heißt, Reykjavik ist die nächste Station und ihr bereitet jetzt in Ísafjörður das Schiff vor.
Ja, Reykjavik, das haben wir uns ja ausgesucht als Winterplatz, als Winterhafen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen haben wir dort gute Freunde in Reykjavik sitzen, die sich den ganzen Winter also auch um das Schiff kümmern werden. Die Sigga, die ja auch bei uns mitgefahren ist, die lebt dort ja mit ihrer Familie und freut sich, dass wir nun kommen. Die hat uns auch schon einen super Liegeplatz organisiert. Das heißt, das Schiff ist dort nicht alleine, sondern ist in guten Händen. Auf der anderen Seite haben wir da natürlich einen super Ausgangspunkt für nächstes Jahr. Denn nächstes Jahr geht es ja weiter, auch wenn wir noch nicht genau wissen, wie dann die Routenführung sein wird, was wir machen werden. Aber das Ocean Change Projekt ist ja jetzt nicht mit diesem Herbst beendet, sondern es wird mit Veränderungen, eben weil wir nicht nach Kanada konnten, durchgeführt werden. Aber das bleibt natürlich besonders spannend, weil wir jetzt irgendwie auch ja den Freiraum haben, neu zu planen und mit den Wissenschaftlern zu sprechen. Was ist interessant? Was können wir leisten? Was ist sinnvoll, wo wir uns einbringen? Und insofern freue ich mich jetzt auch wiederum auf die Planung. Das ist ja so der andere Teil der Geschichte, dass man einmal unterwegs ist und das alles erlebt. Und auf der anderen Seite ist man dann zu Hause, lässt das alles sacken und verarbeitet das. Und man beginnt wieder zu planen. Und das ist so ein Zyklus, den ich seit Jahrzehnten ja lebe und den ich einfach unheimlich spannend finde.
Das Schöne ist, dieses Jahr werden wir dich mit dem Podcast dabei begleiten und ein bisschen was von dieser Planung mitbekommen. Ja. Jetzt haben wir ja gerade schon über Dagmar gesprochen. Aber Dagmar ist ja nicht die einzige Frau in deinem Leben. Du hast auch noch Brigitte.
Gott sei Dank nicht, nein.
Und dieses Mal war Brigitte das erste Mal auf der kompletten Expedition mit an Bord. Wie war denn das?
Naja, Brigitte ist ja eigentlich immer mit dabei gewesen, von Anfang an, nicht auf jeder Expedition, weil sie ja eben auch freiberufliche Architektin ist und dadurch natürlich auch beruflich sehr eingebunden war. Aber sie hat es eigentlich immer geschafft, sich über bestimmte Zeiträume frei zu machen, aber selten eben wirklich über den gesamten Zeitraum. Und dass sie eine solche Reise von Anfang bis Ende durchführen kann, das ist schon neu und das ist natürlich besonders schön auch, weil wir jetzt einfach gemeinsam auch dieses Projekt und diese ganzen Erlebnisse eben mehr gemeinsam erleben, als wenn einer irgendwie von einem Hafen schon wieder zurückfliegen muss, weil die Arbeit wartet, weil andere Verpflichtungen warten und ich nach Hause komme und ihr den Rest der Reise berichten muss. Also das hat schon eine andere Qualität und das ist einfach toll und da freuen wir uns beide drüber.
Stellt das eine Beziehung nicht ganz schön auf eine Probe, so lange Zeit auf so engem Raum zusammen zu sein?
Also unsere Beziehung ist ja quasi dadurch entstanden, dass ich bereits sowas schon machte und Brigitte das eben auch faszinierend fand und eben auch diesen Faible für diese ganzen Outdoor-Aktivitäten, für Hundeschlittenfahren, für Skilaufen, für alle Outdoor-Aktivitäten und natürlich auch fürs Segeln gehabt hat. Also insofern war uns immer klar, dass unser Lebensweg irgendwie nicht immer geradlinig nebeneinander verläuft, sondern also nicht vielleicht wie eine klassische Ehe, dass man gemeinsam irgendwo 2 Wochen Urlaub macht oder 3 Wochen Urlaub macht und dann wieder gemeinsam zu Hause ist. Es ist das Leben eines Seefahrers. Ein Seefahrer, egal ob er auf einem Containerdampfer fährt oder ob er auf so einem Schiff wie der Dagmar Orn unterwegs ist, er ist halt irgendwann immer mal von zu Hause weg. Und das gibt bestimmte Berufsbilder, da ist das so. Und ich glaube, dieses Selbstverständnis, das haben wir beide immer begriffen. Und deshalb war das für uns in der Beziehung auch nie ein Problem, dass ich wirklich mal längere Zeit weg war. Ich glaube, das hat auch unserer Beziehung immer sehr gut getan, dass wir uns mitgeteilt haben und dass wir den anderen haben an den Erlebnissen partizipieren lassen, so wie Brigitte mich auch an ihren Tätigkeiten immer partizipieren lässt. Ich glaube, das macht eine gute Partnerschaft aus und wir haben das ja auch schon ganz schön lange miteinander ausgehalten.
Mit welcher deiner beiden Frauen hast du denn die heftigeren Stürme erlebt?
Ja, die heftigeren Stürme eindeutig mit der Dagmar, ja, das ist ganz klar. Das ist schon eine sehr robuste, eckige, alte Dame, die gutmütig ist, aber die einen auch schon ganz schön viel abverlangt in bestimmten Situationen. eben, wir sprachen schon über diese ganze Maintenance, die Pflege, die man ihr angedeihen muss. Ein Schiff ist immer so gut, wie man es pflegt und wie man es behandelt. Und auch hier geht der Seemann, die Seefrau, immer eine Symbiose ein. Also wie hat der schöne Schriftsteller Joseph Conrad das mal so schön gesagt? Ships are all right, it's the man on them. Also Schiffe sind immer ganz in Ordnung, es kommt immer auf die Mannschaft drauf an. Und das bildet eben eine Symbiose. Und insofern, ja, das ist wie in der Partnerschaft auch. Also man muss sich irgendwie verstehen und die Ecken und Kanten des anderen ja auch irgendwie akzeptieren und kennen.
Super, Arvid. Nun ist ja in diesen Tagen gerade ein Buch erschienen über deine ganzen Expeditionen mit der Dagmar Orn, Arvid Fuchs durch Sturm und Eis. Das hast du vor der Expedition geschrieben. Wie viel Herzblut geht da mit rein?
Ach, das ist zum Beispiel ein Buch, was ich wirklich auch sehr gerne geschrieben habe. Eben, das hängt eben auch mit dem Verhältnis zum Schiff zusammen. Und das Schiff ist ja Teil meiner Biografie. Und wenn man ein sachliches Buch schreibt, ich sag mal zu irgendwelchen, zum Thema Klimawandel oder so etwas, dann ist das eine eher ja nüchterne Materie auch. Und, aber wenn man über das Schiff schreibt oder über die Lebensgeschichte des Schiffes, das ja in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden ist, dann kann man seinen Gedanken einfach freien Lauf lassen. Und es gibt so viele Erinnerungen, die ich gar nicht in ein Buch unterbringen kann. Also ich kann ja immer nur exemplarisch bestimmte Erlebnisse herausziehen und versuchen, die irgendwie so in Worte zu kleiden, dass der Leser sie auch nachvollziehen kann. Also mir ist es ein großes Anliegen gewesen und eine große Freude, dass auch der Verlag gesagt hat, super, dieses Buch wollen wir unbedingt machen. Das ist auch nicht meine Selbstverständlichkeit und insofern habe ich mich da sehr drüber gefreut, das machen zu können und ich habe es selbst jetzt fertig noch gar nicht gesehen. Du hast es gesehen, aber ich habe es noch gar nicht in den Händen.
Ich habe dir ein Bild geschickt, ne?
Ja, das habe ich gesehen, aber ich hoffe, dass ich jetzt irgendwann in Reykjavik, da wird vielleicht ein bisschen Post für mich sein und dann werde ich es vielleicht auch kriegen. Also wir freuen uns drauf und es hat riesen Spaß gemacht, dieses Buch zu machen.
Ja, ich finde, wir können in den kommenden Folgen, wenn du wieder da bist, können wir auch immer noch mal wieder auf das Buch zu sprechen kommen. Da ist so viel Inhalt drin. Also das kann man nicht nur jetzt in diesen paar Sätzen abhandeln.
Sehr gerne, ja.
Wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt ist Sturm da draußen und ihr steckt jetzt erstmal in Isafjordo und lass uns noch mal kurz auf den Hintergrund zu sprechen kommen. Du bist wieder in der Bar, in der du kürzlich schon so lange sitzen musstest, weil die Daten sich nicht hochladen ließen, ne?
Ja, ich zeige das mal kurz. Ich habe ja auch ein Bier sogar. Also das nennt sich Brauhaus und hier gibt es eben WLAN. Und wenn man hier ans WLAN möchte, dann muss man natürlich auch was verzehren und deshalb habe ich mir hier jetzt ein Bier bestellt und sitzt hier ganz entspannt. Nein, draußen scheint die Sonne. Es ist auch noch nicht windig. Das soll jetzt kommen und ab morgen wird es wahrscheinlich hier auch wieder dann regnen. Aber das macht nichts. Wir haben für heute Abend einen Tisch reserviert in einem wunderbaren Fischrestaurant hier. Und da waren wir schon mal gewesen und da machen wir heute Abend schönes Crewessen. Da lade ich die ganze Crew zum Essen ein und da freuen wir uns jetzt alle drauf.
Das ist bestimmt traumhaft, jetzt mal essen zu gehen nach diesen ganzen Wochen und Monaten an Bord, oder?
Ja, klar. Also ich meine, gestern haben wir erstmal die Zeit genutzt, um alle mal richtig zu duschen. Hier da in dem öffentlichen Hallenbad, denn eine Dusche an Bord haben wir ja nicht. Also da gibt es dann so gewisse Defizite abzuarbeiten. Das haben wir gestern getan und dann haben wir gestern auch schon ja schön an Bord zusammengesessen und im Mittschiff wurde dann noch ordentlich gefeiert, da wo die jungen Leute eben gerade leben. Das war eine total nette Atmosphäre gestern. So, und heute gehen wir eben alle schön essen. Und da freuen wir uns, weil im Restaurant waren wir seit langem nicht mehr, weil es das auch einfach sich gar nicht anbot oder gar nicht gab. Und insofern wird das, glaube ich, auch heute nochmal wirklich ein schöner Abend. Und es ist ja noch nicht Schluss der Reise. Wir müssen ja noch weiter nach Reykjavik. Aber ich weiß ja, wie das ist. Wenn man dann in Reykjavik ist, dann werden viele Last-Minute-Jobs erledigt. Und es fliegen ja nicht alle mit dem gleichen Flieger ab. Und deshalb ist jetzt noch so diese diese Ruhe da in der Mannschaft. Und jeder weiß irgendwie, so die Schwierigkeiten liegen jetzt mehr oder weniger hinter uns. Und das ist so ein ganz harmonischer, ich sag mal, weicher Ausklang. Das ist auch gut so, denn ich will das auch gar nicht schönreden. Also diese Saison hat uns schon sehr gefordert, insbesondere auch durch diese ständig sich ändernden Regularien, was die Corona-Pandemie angeht. Also man muss immer reagieren, man ist immer in Hab-Acht-Stellung, was für Bestimmungen gibt es, was darf man nicht. Und insofern, das alles in Kombination mit dem Fahrtgebiet, was hier zusammenhängt, es ist schon ein Jahr gewesen, wie ich es in dieser, oder eine Saison, wie ich es in dieser Art auch noch nicht erlebt habe. Es ist immer wieder etwas Neues und insofern, ist das auch ganz gut, wenn jetzt mal so ein bisschen Ruhe einkommt.
Jetzt ist ja Entspannung eigentlich da, weil jetzt habt ihr das Ziel fast erreicht und ihr seid noch zusammen. Es ist noch nicht die Situation des Abschiednehmens, oder?
Nee, das Abschiednehmens ist noch nicht. Also das wird erst in Reykjavik passieren, wenn die Crew sich dann verabschiedet. Die hält ja trotzdem Kontakt, aber die kommen ja auch aus allen möglichen Regionen. Also man wird erstmal ein bisschen auseinanderlaufen, hält den Kontakt natürlich. Und vor allen Dingen diese Bordgemeinschaft, wie sie jetzt im Moment zusammen ist, die wird dann aufgelöst. Es wird dann wieder eine neue Bordgemeinschaft geben. Das ist bei Schiffen halt immer so der Fall. Aber deshalb nutzt man einfach jetzt die Stunde, um diese Gemeinsamkeit auch nochmal zu leben und zu erfahren und und da einfach auch einen schönen, harmonischen, auch würdigen Ausklang irgendwie dafür zu finden.
Darauf können wir ja vielleicht nächstes Mal nochmal zu sprechen kommen, mit wem du da eigentlich gerade so alles unterwegs bist. Das sind ja bestimmt auch interessante Menschen, die sich dazu entschließen, mit dir auf Expedition zu gehen.
Ja, das sind interessante Biografien, die dahinter stecken. Das stimmt ganz sicher.
Wann meldest du dich denn wieder, Arvid? Wollen wir noch mal eine Folge machen, bevor ihr nach Reykjavik ablegt?
Ja, oder in Reykjavik. Ich weiß ja noch nicht genau, wann wir fahren. Ich kommuniziere das noch mal. Also ich muss mal sehen, wie die Wetterlage ist. Eventuell am Mittwoch, Donnerstag, dann können wir vorher noch mal eine machen. Sonst können wir sie auch von Reykjavik machen. Da können wir ja noch mal drüber sprechen.
Ja, okay. Machen wir.
Ja, machen wir es nochmal.
Arvid, danke, dass du Zeit für uns hattest. Ja.
Ja, Bärbel, dann lass uns das so machen. Ich melde mich, sobald ich hier Neuigkeiten habe und dann sehen wir weiter. Alles klar, genau. Tschüss.
Und meine Anzeige sagt, Arvid, dass schon 96% hochgeladen sind. Also das Netz ist heute besser in Isafjordur.
Ja, ihr sagt ja was, ja, kann sein. Uploading. Ja, das wäre ja super.
Das wäre ja super. Musst du gar nicht mehr so viel Bier trinken.
Ja, schade eigentlich. Aber du bist teilweise ein bisschen abgehackt drüber gekommen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob das bei mir hier liegt oder.
Ja, die Verbindung ist nicht so toll, das finde ich auch. Und du bist auch manchmal. Aber wenn man das dann runterlädt, ist es trotzdem gut. Na, das war doch noch ein lustiges Ende. Das konnte ich euch einfach nicht vorenthalten. Das Buch, auf das wir zu sprechen gekommen sind, Arvid Fuchs durch Sturm und Eis, meine Expedition mit der Dagmar Orn, ist im Delius Klasing Verlag erschienen und zwar diese Woche am 7. September. Und ihr könnt es überall, wo es Bücher gibt, kaufen, in Buchläden und in Online-Shops. Und die Informationen packe ich auch mit in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Das war's für heute. Dann freue ich mich darauf, wenn Arvid sich wieder meldet, denn dann melden wir uns mit einer neuen Podcast-Folge für euch. Und wenn ihr noch mehr Lust auf mehr habt, dann hört gerne in meinen Nordsee-Podcast rein. Den gibt's auch überall da, wo es Podcasts gibt. So, jetzt lade ich das schnell hoch, dass ihr heute am Samstagabend noch Neues von der Dagmar Orn hören könnt. Und dann wünsche ich euch ein ganz schönes Wochenende. Liebe Grüße und bis bald.